Delamar, Musify Your Life.
Willkommen zu Delamar Check auf delamar.fm. Mein Name ist Henrik Kresse und in der heutigen Ausgabe gibt es ein wahrliches Highlight zu bestaunen. Meiner Meinung nach etwas sehr Besonderes. Heute geht es um das Nexi Industries Blues Flaggschiff, das Blues Ultra Starter Paddleboard. Was es genau ist und wie es klingt, hörst du bereits im Hintergrund. Wir haben für dich dieses Board auf Herz und Nieren getestet. Wir haben es auch gegen einige Standard- und High-End-Pedale antreten lassen, die sich in der entsprechenden Preislage befinden. Und wir werden sehen, wie es sich damit schlägt. Viel Spaß bei diesem Delamar-Check.
Erfreuen sich Paddleboards wieder gesteigerter Beliebtheit. Wenn man sich die Paddleboard-Gruppe zum Beispiel auf Facebook anschaut, findet man jede Menge Material und Guest-Geschädigte inklusive mir. Es gibt da einiges anzuschauen, es gibt da einiges zu sehen. Man kann dort Pedale tauschen, kaufen, Erfahrungsberichte untereinander austauschen etc. Macht sehr viel Spaß, diese Gruppe, sei euch sehr ans Herz gelegt. Ja gut, fangen wir mal an. Ein kleines bisschen Historie zu dem Thema Paddleboard und Pedale. Vor Jimi Hendrix gab es natürlich auch schon Pedale. Allerdings wurden die eben mit diesen Größen wie Jimi Hendrix, Pete Frampton, Steve Hackett und Co. erst bekannt, beziehungsweise vorher gab es wenig Erwähnung von den Pedalen, die es da so auch zuhauf schon gab. Das erste Pedal, was mir so richtig bekannt geworden ist und was sich so in den 50er Jahren eingeschlichen hat, ist von De Amont. Tram Troll 800 heißt das Ding und wurde von Bo Diddley benutzt. Das ist so eine, ein Tremolo. Und ja, in den 50ern haben die meisten Amps eben schon Effekte mitgebracht. Die meisten waren dann eben Tremolos, Vibrators und Spring Reverbs, und das waren halt eben überwiegend clean Amps. Die haben halt nicht allzu viel Zerre gebracht, und wenn, dann kam man da in infernalische Lautstärkegefilde, und da hat sich eigentlich zu der Zeit keiner so richtig hingetraut. Ja, deswegen hat man dann irgendwann mal an Verzerrern angefangen zu tüfteln. Chuck Berry war zum Beispiel einer davon, der damit experimentierte, und Ende der 50er Jahre wurde es dann spannend. Da kamen dann so Sachen wie das Copycat Super IC 300 von Wem auf den Markt, und dann gab es ein Ding, das heißt The 2000 Pound Bee, also die 2000 Pfund Biene. Das ist ein DIY-Pedal, was von den Ventures eingesetzt wurde. So ein nettes Fass, also einer der ersten Verzerrer vermute ich. Falls es da noch andere geben sollte, lass uns das bitte wissen, weil die Informationen aus der Zeit sind echt spärlich und ich freue mich natürlich auf jede Menge Informationen. So, 1962 kam dann das Maestro Fass Tone Pedal auf den Markt und das war das wirklich erste taugliche, massentaugliche Produkt, was dann zum Beispiel auch von Keith Richards genutzt wurde bei seinem Welthit mit den Stones zusammen Satisfaction. Dann ging Schlag auf Schlag weiter. Das Fuzz Face, das Cry Baby War und dann gab es einen Psychedelic Vibro Chorus, sehr spezielles Teil, das wurde von Jimi Hendrix benutzt und von Pete Townsend und noch ein paar anderen. Ja, dann haben die sich erstmal richtig breit gemacht. Das gab es von vielen verschiedenen Herstellern später irgendwie, dass jeder wollte dann sowas bauen. Danach fingen dann so langsam die 70er Jahre an und dann kamen die Klassiker oder das, was heute Klassiker sind, zum Beispiel das Electro-Harmonix Big Muff mit David Gilmour, erstmals auf der Animals-Tour zu hören. Dann Eddie Van Halen und Frank Zappa kamen mit abgedrehten Sachen wie Flanger und einem H910 Harmonizer Pitch Shifter, was ja streng genommen eigentlich kein Pedal ist, also nicht so richtig jedenfalls. Das Effektarsenal wurde dann immer größer und wuchs und damit wuchsen natürlich auch die Boards und auch die Probleme, zum Beispiel Spannungsversorgung, Patchkabel etc. und so weiter. Irgendwann kam dann mal jemand auf die Idee, hey, wir schrauben das ganze Zeug in eine große Kiste und brauchen dann nur noch kleine Boards oder gar keine Boards mehr. Und die Rack-Effekte waren geboren. Dann, freundlicherweise, hat sich dann über die Zeit dann auch schon so etwas wie MIDI entwickelt oder wurde entwickelt. Und das hat halt ermöglicht, dass man diese ganzen Effekte alle am Stück umschalten konnte, ohne dass man irgendwelche großen Stepptänze vollführen musste, was natürlich ein Riesenplus gewesen ist. Ja, allerdings waren diese Rack-Effekte dann auch sehr teuer und das Ganze war zu der Zeit noch sehr kompliziert zu bedienen. Also da gab es keine Touch-Displays zu der Zeit logischerweise, sondern man musste sich da sehr, sehr kompliziert durch irgendwelche Menüs hangeln. Ja, und in den 80er Jahren kamen dann auch so die ersten Multi-Effekte auf, also sowohl in Pedalform, das heißt also so zum Beispiel ein Boss ME5 oder und so weiter, also die sind dann so langsam am Kommen gewesen, also von der Baugröße her, das ME5 kam natürlich ein bisschen später, das kam nicht in den 80ern. Jedenfalls kamen diese zusammenhängenden Pedale in einem Gehäuse, die erfreuten sich dann auch stetiger Beliebtheit und ja, dann in den 90ern, da gab es dann nochmal so einen richtigen Hype, zum Beispiel mit Rage Against the Machine und den Digitech Whammy. Und Roland brachte zu der Zeit auch sein VG8-System auf den Markt, einen Gitarrensynthesizer, der dann auch einen speziellen Pickup brauchte und so weiter. Ja, nach Nirvana und Co., da wurde es dann leider etwas stiller um die Gitarre. Und so plötzlich in den 2005 war es, da wurde es dann wieder interessant. Da gab es dann so Bands wie die White Stripes, die sich dann mit Octava Fuzz und dem POC von Electro Harmonix beschäftigt haben und wo das auch sehr oft zu hören ist, beziehungsweise ausschließlich zu hören ist. Und urplötzlich begann man sich wieder zu erinnern, dass es so ziemlich cooles Zeug gab, was man mit Gitarren anstellen kann. Und aus irgendeinem Grund ist es plötzlich wieder ziemlich in gewesen, ein Pedalboard zu haben. Mittlerweile ist das zu einer richtigen Wissenschaft mit zugehörigen Glaubensfragen geworden. Frag du mal einen Gitarristen nach einem Tube Screamer oder einem Chorus. Eieiei, das wird eine spannende Diskussion. Also da kann man sich stundenlang mit aufhalten und das ist meistens auch sehr fruchtbar, weil das gibt so viel Zeug mittlerweile. Also früher gab es drei große Firmen. Das war Roland, also Boss, Ibanez und Electro Harmonix und dann kam eine ganze Weile eigentlich gar nichts mehr. Und wenn man heute auf den Markt guckt, da gibt es Tod und Teufel, da gibt es Boutique-Hersteller en masse. Es gibt viele kleine Effektbuden, die es lokal gibt irgendwo. Zum Beispiel in Berlin gibt es KMA Audio Machines. In Wilhelmshaven gibt es den Chris Jupiter mit seinen Jupiter FX. Und es gibt noch ganz, ganz viele weitere hier in Deutschland, die sehr, sehr gute Pedale bauen. Und da kann ich auch nur empfehlen, guckt da einfach mal rein. Guckt auch einfach mal nach Großbritannien oder nach Amerika. Da gibt es auch jede Menge Buden, die richtig geiles Zeug bauen. Zum Beispiel Fulltone in Amerika hat diesen Klassiker, diesen Neoklassiker OCD am Start. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören und reinzuschauen. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr spannend, was im Moment so passiert. Es gibt mittlerweile wieder so viele Bands, die meterweise Pedale einsetzen und riesige Pedalboards mit sich herumschleppen, was ich total spannend finde, weil früher war das eigentlich immer so, ich brauche gar nicht so viel, ja, maximal eins und das kann ich ja mit einem 9-Volt-Block betreiben. Und heute kommen die mit 2 Quadratmetern Pedalen an und mit Stromversorgung, da kann man ein kleines Atomkraftwerk mit betreiben. Ja, auf jeden Fall spannend. Und natürlich, je größer so ein Board wird, desto komplizierter wird das natürlich auch mit, wo zum Beispiel baue ich jetzt mein Stimmgerät hin? Ich habe eigentlich gar keinen Platz mehr auf dem Board. Wo kommt meine Spannungsversorgung hin und warum rauscht die jetzt? Warum brummt es hier und warum ist da und warum ist dies? Dann braucht man vernünftige Patchkabel. Meistens haben die natürlich nicht die Länge, die man gerne hätte. Dann muss man sich die entweder selber bauen oder sehr teuer kaufen. Und dann, wo lässt man das? Fummeln, friemeln, basteln ist da schon mal ziemlich oft angesagt. Und dann natürlich auch entsprechend Fehlersuche. Und genau an der Stelle jetzt kommt das Nexi Board ins Spiel. Also Nexi Industries hat da so dieses schicke Board gebaut. Ich habe hier vor mir dieses Blues Ultra Starter Kit stehen. Das Ding besteht aus einem Pedalboard mit folgenden Funktionen und Features. Der hat einen Tuner, einen Booster, einen Amp-Switcher, 6 Steckplätze für Pedale und einen USB-Anschluss. Also eigentlich sind es 2 USB-Anschlüsse. Mitgeliefert wurde da ein Delay, ein Tremolo, ein Overdrive und ein Teil, das nennt sich Dutch Screamer. Was der macht, das dürfte eigentlich ziemlich klar sein. Zusätzlich habe ich dann noch eine Adapterplatte geschickt bekommen und den analogen Chorus. So, alle Pedale sind analog aufgebaut. Die Adapterplatte, die damit geliefert wurde, ermöglicht es zum Beispiel, Fremdpedale auf das Nexi-Board zu schnallen. Und also die Konstruktion von dem Board an sich, die ist so aufgebaut, dass alle Nexi-Pedale auf der Bodenplatte einen 9-poligen Sub-D-Stecker haben und das Gegenstück dazu auf dem Board sitzt. So, also man kann während des Spielens die Pedale vom Board nehmen und in einer anderen Reihenfolge wieder draufstecken. Also als ist ganz nett, wenn man mal ein bisschen rumprobieren will. Also macht auch ziemlich viel Spaß. So, als weiteres Feature gibt es zu erwähnen, dass dieses Board der Schutzklasse IP65 entspricht. Das bedeutet, das hält schon mal so ein Bierregen oder einen leichten Schauer auf der Bühne irgendwie stand. Das heißt also, wenn es mal so ein bisschen regnet oder so, muss man das Ding nicht gleich wegräumen und Angst haben, dass das Ding kurz geschlossen wird und kaputt geht. Also hält es locker aus. Wenn man dann den Gig fertig hat, kann man das Zeug abwischen und einpacken und fertig. Ja, mal zu den Einzelheiten des Boards. Also das Board hat einen 230-Volt-Anschluss und somit einen eingebauten Travo. Die genauen Anschlusswerte konnte ich leider nicht so wirklich in Erfahrung bringen, aber zum Beispiel so ein Boss FRV1, also dieses Fender Reverb, Spring Reverb, das lief da einwandfrei, hat anstandslos mit Hilfe der Adapterplatte seinen Dienst verrichtet. Ja, funktioniert. Ist bei manchen Netzgeräten fand ich das Ding ein bisschen schwierig zu betreiben, weil der einen relativ hohen Strom zieht. Naja, wie dem auch sei, hat bei diesem Board funktioniert. So, als nächstes hätten wir dann die Booster-Funktion und die ermöglicht es, das Signal bis zu 12 dB anzuheben. So, der Tuner, der eingebaut ist, ist auch sehr akkurat und verrichtet seine Arbeit auch einwandfrei, gibt es auch nichts zu meckern. Die beiden USB-Anschlüsse liefern Strom für eine kleine Lampe und zum Beispiel ein iPad oder ähnliches, um Songtexte oder Liedsheets sich dahinzustellen auf dem iPad. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit dem Board sein Amp umzuschalten. Also zum Beispiel alles, was mit einer Monoklinke funktioniert, lässt sich dann auch umschalten. So, zu den Pedalen selber. Alle Pedale, die ich bekommen habe, sind analog aufgebaut. Der Einschaltzustand wird mit einem LED-Kranz um die Potis herum angezeigt. Und dann sieht man auch genau die Einstellung von den Potis. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich gut, das ist nett gemacht. Man sieht auf jeden Fall auch, dass das Ding an ist, also da gibt es dann keinen Zweifel. Und die Pedale, die werden mittels eines ziemlich großen Fußschalters eingeschaltet. So, die Pedale, die ich zum Test hatte, hatten alle drei Potis mit den entsprechenden Funktionen. Also die sollten dann pro Pedal bekannt sein. Da ist jetzt nichts, keine Spezialitäten dabei oder irgendwelche Sachen, die man raten müsste. Da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Das ist jetzt nicht ganz so spannend. Ja, die entsprechenden Funktionen, wie gesagt, die erklären sich, wenn man da drauf guckt. Und wie bei anderen Pedalen auch, im Prinzip ziemlich selbsterklärend. So, auch diese Pedale sind in IP65 ausgeführt und das bedeutet auch hier kein Problem, wenn da irgendwie mal Flüssigkeit drüber läuft. Staub stellt eh kein Problem dar. Und man braucht halt, um die zu reinigen, maximalen feuchten Lappen und dann nach dem Gig einmal abwischen und fertig ist die Lauge. So finde ich ziemlich gelungen grundsätzlich. Ich finde es auch ziemlich gelungen, dass es da die Möglichkeit gibt, diese Nexi-Pedale in sein eigenes Setup einzubinden. Gefällt einem jetzt zum Beispiel dieser Dutch Screamer super gut, dann kann man sich den auch einzeln kaufen. Die Nexi-Pedale haben einen 9-Volt-Anschluss und rechts und links jeweils eine 6,3 mm Klinkebuchse für den Ein- und Ausgang. Also ziemlich Standard und von der Baugröße her sind die mit den Boss-Pedalen vergleichbar. So, wo ich jetzt gerade Boss sage. Hier kurz die Info für dich, wie wir getestet haben und wie unsere jeweilige Signalkette aufgebaut ist. Für den Blues-Song, den du am Anfang gehört hast, habe ich Folgendes verwendet. Als Gitarre habe ich eine Epiphone Studio Custom mit Hot Rodded Humbucker Set von Seymour Duncan. Als Amp habe ich einen Houston Kettner Tonmeister 18. Alle Regler auf Mitte, auf die 18 Watt Einstellung, höchste Wattzahl eingestellt, Ausgangsleistung. Entsprechend laut war es im Studio. So, dann habe ich als Box die Harley Benton V30 Classic 2x12 verwendet. Als Mikros sind eingesetzt worden ein Shure SM58, ein Sennheiser E609 und als Kabel habe ich verschiedene Sommerkabeltypen benutzt. Also Sachen, auf die man sich grundsätzlich irgendwie verlassen kann, die nicht kaputt gehen und die einfach funktionieren, also bei mir jedenfalls. So, die Signalkette ist jeweils Gitarre, Effekte, Amp. Und bei dem Blues hörst du zum Beispiel jetzt auf der linken Seite das Nexi-Board und auf der rechten Seite die entsprechenden Mitbewerber. So, als Mitbewerber sind angetreten ein Maxon SD9 Tube Screamer, ein Boss CE2W Vasacraft Chorus, ein Boss DM2W, ein Vasacraft Delay Machine, ein Boss SD1 Overdrive. So, und jetzt habe ich ja nicht nur diesen Song für euch, sondern ich habe euch da auch noch einige Beispiele mitgebracht. Und da ändert sich das Setup wie folgt. Als Gitarre habe ich dann eine Squier Telecaster benutzt, weil die mir feinere Strukturen zeichnet, wie ich finde. Und bei diesen Beispielen habe ich auch die Mikrofone rechts und links gepennt. Das heißt, ihr könnt euch die Mikrofone einzeln anhören und dann vielleicht ein bisschen mehr Rückschlüsse ziehen, wie das Ganze so klingt. Also falls ihr irgendwie noch speziellere Beispiele davon haben wollt, dann könnt ihr mich gerne anschreiben über das entweder per Facebook oder über das Kontaktformular auf delamar.de. Und ja, oder eben hier unter den Shownotes könnt ihr eure Fragen stellen. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn da welche kommen. Also ich bin gerne bereit, die zu beantworten. Und ja, wie gesagt, viel Spaß wünsche ich euch jetzt beim Anhören. Und ja, was gibt es noch zu sagen? An Effekten in der DAW, also in der Aufnahmesoftware, habe ich bei den Gitarrenspuren lediglich einen Shell-Filter eingesetzt, der einige dB bei 120 Hertz absenkt. So, zum Weiteren, es sind keine weiteren Effekte auf den Gitarrenspuren zu finden, eben nur dieser EQ. So, genug gequatscht, hier sind die ersten Beispiele. Als erstes mal die Gitarre clean, ohne alles, nur den Halstonabnehmer.
Thank you.
Bei den Tests hört ihr immer zuerst den Mitbewerber und danach das Nexi-Board. Fangen wir mal mit dem Chorus an. Hier den VasaCraft CE2W zuerst. Dann den Nexi-Chorus. Jetzt das Delay von Boss. Jetzt das Delay von Nexi. Für das Tremolo habe ich leider gerade kein Pedal zur Hand zum Vergleichen, deshalb gibt es jetzt hier nur das Nexi-Pedal. Jetzt kommen wir zu der Zerrfraktion. Als erstes gibt es zu hören den Maxon OD9. We'll be right back. Jetzt der Dutch Screamer. Wo wir gerade bei Tube Screamern sind, welches ist eigentlich dein Favorite bei den Tube Screamern? Lass mal hören. Und wir hören jetzt erstmal den Dutch Screamer. Zu guter Letzt die beiden Overdrives. Hier wäre als allererstes mal der SD1 von Boss, dieses verhasst geliebte Pedal zuallererst. Und jetzt den Nexi Overdrive. So, ich denke, damit habt ihr hier einen ganz guten Eindruck bekommen. Und jetzt ist deine Meinung wieder gefragt. Hast du vielleicht selber schon ein Nexi Board? Lass mal hören, wie du es findest. Ich bin da sehr gespannt. Mir gefallen die Sounds der Pedale sehr, sehr gut. Die sind absolut authentisch. Und die Frage nach einem analogen Reverb erledigt sich, da zum Beispiel so ein Plattenhall irgendwie nicht mehr so ganz auf das Board passt mit seinen 2 Quadratmetern oder mehr. Ich mag's bis jetzt. Es hat sich auch als absolut stabil herausgestellt. Es gab keine Zicken, gab keine Probleme, kein Rauschen, kein, keine Probleme mit der Spannungsversorgung, hat bis jetzt alles einwandfrei funktioniert. So, die Konfiguration, die ich hier stehen habe, also das Blues Ultra Start Kit heißt das Ding. Das gibt es im Moment für 499 Euro auf der Webseite des Herstellers und auch bei einigen der diversen großen Musikhäuser ist das mittlerweile im Sortiment. Die einzelnen Pedale an sich, die sind für 99 Euro zu bekommen. Die Adapterplatte für das für die eigenen Pedale kostet erfreuliche 24,90 und es gibt zum Beispiel auch noch ein Volumen- und Wah-Pedal, was dann allerdings leider zwei Steckplätze auf dem Board beansprucht. So, also mir hat das Testen extrem viel Spaß gemacht, vor allem auch, weil ich mal wieder einen Grund hatte, im Marshall-Museum vorbeizuschauen und das Teil da in diversen Marshall-Konfigurationen von Retro bis Modern durchzutesten. An dieser Stelle möchte ich mich beim Siegbert Merker vielen bedanken für diesen absolut super Tag, den ich da hatte. Freundlicherweise durfte ich da auch gleich noch ein paar Boxen zusammenlöten. Mein Testfazit, dieses Nexi-Board ist absolut rottauglich. Die Effekte halten locker mit ihren Mitbewerbern mit und beim Overdrive ist es noch ein bisschen deutlicher geworden, dass das Nexi-Overdrive eine wesentlich feinere Struktur zeichnet, finde ich jedenfalls. Der Rauschpegel ist bei den Effekten so gut wie nicht wahrnehmbar, außer bei dem Tube-Screamer, was allerdings auch in der Sache im Prinzip am Effekt selber liegt. Aber wenn man da halt die Verstärkung aufdreht bis zum Get-No, dann wird es irgendwann mal anfangen zu rauschen. Und das hat ja letztendlich auch der wesentlich teure Maxon genauso gemacht. Und das ist jetzt kein Minuspunkt. Das ist einfach nur der Funktionalität geschuldet. Das Board an sich hält absolut, was es verspricht. Es hat den Blues. Und damit ist der Podcast für heute zu Ende. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit, viel Spaß und wir hören uns dann auf Delamar FM. Und zum Schluss gibt es nochmal den Blues ohne Gesabbel zwischendurch. Und yeah, get the Blues, baby.
Delamar, musify your life.